Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir Jonas Zietgen und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin.
Grüß dich.
Wir reden. Ach, grüß dich. Das ist
moin. Jetzt wollte ich dich mal kurz, mal gucken, wie du reagierst.
Jetzt habe ich mir so ein schönes Intro hier ausgedacht. Jetzt muss ich wieder kreativ werden und spontan was Neues mir überlegen. Wir haben nämlich was Tolles dabei, wie üblich. Wir haben in der letzten Zeit und eigentlich seit wir diesen Podcast haben ja schon sehr oft darüber geredet, dass Inhalte, um für SEO relevant zu sein und gut zu sein, nicht gespiegelt sein sollen von allem anderen, was online ist, sondern Mehrwert bieten sollen, ist immer so dieses klassische Buzzword. Wir meinen, es muss auch was Neues drin sein. Es muss sich abheben von den anderen. Und da gibt es mittlerweile, schon seit ein bisschen längeren, ein, ja, ich nenne es mal Konzept. Das nennt sich Information Gain, so wird es im englischsprachigen Bereich genannt, mit dem man genau das im Prinzip erreichen kann. Und am Ende ist das natürlich auch wieder nur ein Buzzword, aber da klären wir auf jeden Fall gleich drüber auf. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz, um etwas zu bieten, was noch nicht existiert. Und darum geht es heute, wie du in deine Inhalte, bestehende und neue Inhalte, Themen einbauen kannst, Sachen einbauen kannst, die noch nicht existieren, die noch nicht so ausgelatscht sind und dich damit von anderen abhebst, sowohl aus Googles Sicht als auch aus der Lesersicht. Bevor wir loslegen, haben wir heute mal wieder einen Sponsor. Ganz witzig, weil der Sponsor bin ich selbst. Nämlich meine neue Marke. Ich habe den SEO-Dodo gegründet. Und zwar möchte ich meine vielen Jahre Erfahrung mit SEO nicht nur hier im Podcast weitergeben, sondern auch in meinem Newsletter. Den findest du auf seo-dodo.de. Und da teile ich im Prinzip alle Tipps und meine Ansätze für langfristiges Content-SEO mit dir, wie ich zum Beispiel meine bambuslive.de Website innerhalb von 6 Monaten von 800 auf 13.000 Klicks pro Monat gebracht habe, wie ich es geschafft habe, dass bei WP Ninjas in den letzten Jahren über 1,5 Millionen Besucher über Google kamen. Ich war selber überrascht, als ich da gestern nochmal nachgeguckt habe. Und diese ganzen Tipps, wie ich da vorgehe, kriegst du nur in diesem Newsletter auf seo-dodo.de. So, Yannick, lass uns mal einsteigen mit dem Thema, was ist dieses Information Gain? Lass uns das mal kurz definieren. Wie würdest du das jemandem erklären, der das noch nie gehört hat?
Ja, ganz kurze Klammer auf, bevor ich hier loslege mit der Theorie. Es ist nicht nur ein Konzept, also klar, es ist natürlich ein Konzept im SEO, aber es ist nicht nur ein Konzept, sondern es ist auch durch Google belegt. Nämlich hat Google 2018 haben die das erste Mal so ein Patent eingereicht, das sich mit dem Information Retrieval beschäftigt und praktisch der Informationsverarbeitung hinsichtlich von neuen Informationen, die bei anderen Dokumenten nicht vorkommen. Und also ist, wie gesagt, es ist nicht nur ein reines Konzept, sondern es ist auch ein Patent, das durch Google eingereicht wurde und belegt, dass Information Gain wirklich stattfindet und wirklich durch Google sozusagen auch gemessen wird mit einem Score. Und das grundlegende Konzept dahinter, das Grundkonzept, die Quintessenz sozusagen aus Information Gain ist, Content zu erstellen, der neue Erkenntnisse, Sichtweisen und Informationen bereitstellt, dass in anderen Dokumenten, also auf anderen Websites sozusagen, nicht zu finden ist. Das heißt also, es geht über dein eigenes Dokument, deine eigene Seite geht über das Übliche hinaus und bietet neue Erkenntnisse, neue Informationen, die Google in anderen Dokumenten so noch nicht finden und verarbeiten konnte. Das heißt also, du fügst dem sogenannten Knowledge Graph, also der Datenbank von Google, dem Knowledge Graph fügst du neue Informationen hinzu und das pusht Google oder auch auf Basis des Patents weiß man, dass Google das dann favorisiert, indem du einen kleinen Push bekommst, weil Google das Ganze honorieren will, dass du über das normale Maß hinaus sozusagen zusätzliche Informationen bereitstellst. In dem Zusammenhang spricht man oft auch von Konsensus-Content, also von Inhalten, die eigentlich einem allgemeinen Konsens folgen, ne? Das ist allgemein so belegt oder akzeptiert in der Branche zu einem bestimmten Thema und darüber geht es natürlich hinaus. Das heißt also, entweder biete ich konträre Sichtweisen, neue Sichtweisen und challenge praktisch so ein bisschen den aktuellen Status quo, die aktuelle Denke sozusagen zu einem Thema und dementsprechend biete ich darüber hinaus dann Mehrwert. Das Ganze hängt eng mit Entitäten zusammen. Also Google schaut, okay, welche Entitäten spielen bei diesem Thema eine Rolle. Entität ist zum Beispiel ein Objekt, ne? Zum Beispiel Eiffelturm, Paris und so weiter und so fort.
Im Prinzip reden wir von Worten.
Genau.
Oder Namen oder solchen Dingen.
Personen, also Dinge, entweder abstrakte oder reale Dinge in der Welt. Und dementsprechend kann dann Google ganz gut herausfinden, bietest du wirklich Mehrwert in Form von neuen Informationen oder kaust du nur das wieder, was auch in 50.000 anderen Seiten und Beiträgen schon genannt wurde?
Genau, ich würde das jetzt, das war eigentlich perfekt definiert, ich würde es nur nochmal so kurz wie möglich versuchen zusammenzufassen.
Das ist gut, ja.
Nämlich Information Gain heißt im Prinzip etwas Neues zu machen. So kann man das vereinfacht ausdrücken. Und diese Entitäten, mit denen Google prüft, ob du etwas Neues machst, bedeuten im Prinzip, benutzt du Worte, die normalerweise in diesem Themenbereich in Googles Augen oder in Googles Wissensstand noch nicht genutzt wurden. So kann man das vereinfacht sagen. Entitäten sind ein bisschen mehr als einzelne Worte, aber so ist es in der Praxis erstmal anzusehen, finde ich. Da kann man das besser einstufen. Und dieses etwas Neues schaffen können wir auf zwei Ebenen machen. Das können wir auf Ebene eines Inhalts machen, also einer URL, wo wir ein bestimmtes kleines Thema beleuchten und innerhalb dieses Themas bauen wir was Neues mit ein. Was genau wir da alles einbauen können, da kommen wir dann gleich noch zu. Die zweite Ebene, auf der wir das machen können, ist, dass wir in unseren Content-Hubs Themen abdecken oder Themen anfangen zu beleuchten, die andere noch nicht beleuchtet haben, weil sie die nicht gefunden haben, weil sie die nicht für relevant sehen, weil die im Rahmen, Achtung, Buzzword, Thought Leadership sind, also einfach eigene Gedanken, eigene Vorstellungen, Ideen, Vorstellungen von der Zukunft in der Branche oder Konzepte, die man sich überlegt. Und das sind die zwei Ebenen, auf denen wir da arbeiten können. Auf URL-Ebene im Inhalt selber direkt und auf Content-Hub-Ebene, also auf Themenebene, wo wir neue Unterthemen beleuchten, die in der Branche noch nicht beleuchtet wurden oder sehr wenig beleuchtet werden. Und ich denke, damit haben wir auch hoffentlich klar machen können erstmal, was der Gedanke dahinter ist. Also Yannick hat völlig recht, es ist nicht nur ein SEO-Konzept, sondern es gibt von Google dort die entsprechenden Patente. Du hast es ja direkt übersetzt, ich habe mir jetzt das Original Englische aufgeschrieben, aber das muss ich dann ja nicht nochmal runterrattern. Es geht einfach darum, dass Google raussucht und erkennt, wenn du etwas beleuchtest, etwas benutzt, Themen benutzt, Worte benutzt, die in diesem Bereich noch nicht benutzt werden. Und aus diesem Konsens, der herrscht, ausbrichst. Also wenn du jetzt plötzlich die Meinung hast, Hunde haben in der Regel 6 Beine und nicht 4, dann könnte man jetzt natürlich sagen, ja, natürlich ist ein doofes Beispiel, aber es wäre eben mal was anderes. Ich sage jetzt nicht, dass du falsche Behauptungen aufstellen sollst, aber ja, du hast dann eine andere Meinung, die entgegen dem geht, was viele sagen. In meiner Branche wäre das zum Beispiel, wenn ich endlich meinen Artikel schreibe, den ich schon lange schreiben will, dass Divi doof ist. Weil in meiner Branche fast alle sagen, oh, Divi ist so toll. Und ich kriege jedes
Divi.
Mal...
Divi, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Divi,
ich kriege jedes Mal Herpes, wenn ich das höre. Und muss da unbedingt mal was drüber schreiben. Aber es geht einfach darum, andere Meinungen zu haben. Es muss auch nicht immer was komplett Neues sein. Es kann eine neue Meinung zu einem bestehenden Thema sein. Es kann ein neuer Blickwinkel zu einem bestehenden Thema sein. Also etwas, was es schon gibt, mal aus einer anderen Richtung zu beleuchten. Hast du dem noch was hinzuzufügen oder wollen wir in die Praxis rüberspringen?
Ich weiß nicht, ob man es jetzt unbedingt erwähnen muss, aber ich wollte es jetzt mal dazu sagen. Also es ist natürlich selbsterklärend und selbstverständlich, dass die Informationen erstens natürlich richtig sein müssen und zweitens schon direkt auch mit dem Thema zu tun haben sollten. Also nicht, dass du bei irgendeinem Beitrag einfach random irgendwelche Infos noch hinzupackst, nur weil sie halt neu sind und es kein anderer macht, sondern die müssen natürlich thematisch relevant sein. Ich habe es in einem Beitrag gelesen von ClearScope, der so ein bisschen das ganze Thema in die Öffentlichkeit gezogen hat vor ein paar Jahren, oder direkt beim Patent. Ich habe es direkt offen, ich habe es jetzt nicht nochmal gefunden, aber man spricht auch von Topical Distance. Also es muss schon relativ nah am Thema dran sein und dann ist es natürlich super, super hilfreich und dann spricht man auch von relevantem Mehrwert und von guter Relevanz. Und das wiederum kann Google auch erkennen, weil eben über den Knowledge Graph verschiedene Beziehungen zwischen den Entitäten, also zwischen den Objekten, Wörtern und Beziehungen hergestellt werden, Verbindungen geknüpft werden und Google dann feststellen kann, okay, das hat jetzt schon mit dem Thema zu tun, diese Information, und deswegen ist es ein guter Mehrwert und nicht einfach random irgendwas reingeworfen in den Inhalt, in den Text. Und das ist natürlich schon wichtig, dass du dir Gedanken machst, hey, stimmt das? Ist das irgendwie richtig oder halbrichtig? Muss ich da nochmal gegenchecken? Müsste ich vielleicht nochmal mit Experten drüber sprechen, ob das wirklich so Sinn macht? Und B, hat es wirklich mit meinem eigentlichen Kernthema zu tun? Fügt das also diesem einen Thema wirklich neue Informationen hinzu und ist das jetzt nichts, was jetzt eigentlich nicht so wirklich damit zu tun hat, ne? Manchmal muss man sagen, ist es vielleicht nicht ganz so trennscharf, ne? Da muss man sich wirklich Gedanken machen, ist das jetzt eigentlich immer noch das Thema oder ist das jetzt schon wieder was anderes? Und deswegen muss man da schon drauf achten.
Ich würde ganz kurz noch auf die Vorteile zu sprechen kommen, die das hat, wenn wir das machen. Ich meine, wir müssen dazu sagen, dass viele SEOs, vielleicht auch du, lieber Zuhörer, Teile dieses Konzepts, dieser SEO-Maßnahmen vielleicht einfach schon umgesetzt hast in der Vergangenheit, ohne es jetzt diesem Thema, diesem Information Game zuzuordnen. Yannick und ich haben das auch schon mehr als einmal gemacht, aber wir haben es halt nie so fokussiert diesem Thema zugeschrieben. Und bevor wir aber zu den Vorteilen kommen, wollte ich noch kurz ein schönes Zitat von Kevin Indig reinwerfen, der ja auch hier im Podcast war. Der hat in seinem Growth-Memo in seinem Newsletter geschrieben, ohne etwas Neues und Relevantes beizutragen, könnte dein Inhalt nicht ranken oder im schlechtesten Fall sogar deine gesamte Domain runterziehen. Ich habe das mal frei übersetzt, er hat es auf Englisch geschrieben. Das ist aber, was er damit meint. Und das finde ich fast sehr, sehr gut zusammen, wieso wir uns ja nicht komplett darauf fokussieren sollten, aber wieso wir dieses Thema Information Gain, dieses Vorgehen mit aufnehmen sollten in unsere SEO-Workflows. Weil das in der Zukunft vermutlich, und das ist meine Annahme, ich denke, Yannick, du stimmst mir zu, wird in Zukunft noch wichtiger sein, als es eh schon ist. Und da kommen wir auch direkt zu den Vorteilen. Und da sehen wir beim ersten Vorteil, den ich aufliste, auch direkt, warum ich denke, dass es immer wichtiger wird. Weil Google hat ja diese ganze EAT-Thematik eingeführt vor einiger Zeit. Und EAT kann man ja abkürzend sagen mit zeige in deinen Inhalten und auf deiner Website, dass du echt bist, dass du ein Mensch bist, dass du Meinungen hast, dass du ein Business bist. Und genau das ist ja, was man mit Information Gain auch macht. Wir zeigen eigene Meinungen, wir zeigen eigene Blickwinkel, wir zeigen eigene Gedanken. Und Google entwickelt sich ja mehr und mehr dorthin. Und mit diesen ganzen KI-Inhalten, die jetzt schon da sind und kommen, haben wir noch mehr Einheitsbrei. Die KI erstellt wenig Thought Leadership, die erstellt wenig Information Gain, wenn überhaupt, sondern kaut eigentlich nur wieder, was schon mal da war. Und mit sowas können wir uns dann abheben, ob wir das jetzt Thought Leadership nennen, Information Gain oder einfach eigene Perspektiven und Meinungen nennen. Es ist alles das Gleiche, aber es hilft uns zukünftig und auch jetzt schon, uns abzuheben von KI-Inhalten beispielsweise. Das ist definitiv einer der großen Vorteile. Soll ich kurz noch meine weiteren Vorteile runterrattern, die ich hier habe, bevor du reinspringst?
Ja, gerne, gerne. Okay, ich habe mir auch aufgeschrieben, aber das deckt sich wahrscheinlich sehr, sehr
gut. Genau, ich werfe mal noch meine drei weiteren rein, dann kannst du deine hinzufügen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass deine Seite auf diese Art, wenn du Sachen drin hast, Themen drin hast, die es so noch nicht gibt in der Branche, dass die ein super Ziel ist für Backlinks. Andere haben natürlich Bock, neue Inhalte zu verlinken und nicht den 17. Ratgeber mit den 6 besten Schuhen für Wanderanfänger, sondern mal mit einem neuen Blickwinkel. Und vielleicht die 5 nachhaltigsten Schuhe für Wandern. Einfach mal ins Blaue geredet. Und sowas bietet dann Potenzial, dass es von anderen eher verlinkt wird. Das heißt, du hast damit möglicherweise sogar einen Linkmagneten erschaffen, hast ein passives Linkbuilding, was ganz viele Vorteile hat, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ein weiteres Thema ist, dass die SERPs, wie gesagt, weitestgehend in vielen Bereichen aus eigentlich immer den gleichen Inhalten bestehen. Da schreibt einer was, der nächste schreibt, ja, finde ich auch, der dritte sagt, ja, finde ich auch und der fünfte sagt, ach geil, ich schreibe das einfach auch nochmal alles auf. Und da ist nicht viel Neues. Und wir haben schon oft drüber geredet, wenn wir gesagt haben, wir sollten uns von anderen abheben, zum Beispiel mit Title Tags, indem wir dort andere Blickwinkel einnehmen, andere Richtungen. Genau das machen wir ja, wenn wir diesem, ich werde jetzt das Buzzword weiter benutzen, dass einfach jeder weiß, was gemeint ist, diesem Information Gain Konzept, Prinzip dieser Maßnahme folgen und einfach mal anders die Sache betrachten. Wenn wir das dann in Title Tag mit aufnehmen oder auch in die Description schon mit reinschreiben, heben wir uns einfach brutal ab. Und auch wenn wir dadurch vielleicht nicht die Rankings verändern, verändern wir die Aufmerksamkeit, die unser Snippet in den SERPs auf sich zieht. Das waren jetzt tatsächlich die Vorteile, die ich aufgelistet habe, die großen. Hast du noch welche zum Reinwerfen?
Nee, es waren tatsächlich dieselben. Also was ich halt wirklich spannend finde, ist gerade, dass du ein Potenzial hast, um Backlinks zu generieren, ne? Also passiv zu erstellen und zu generieren. Und da sind wir beide Fans davon. Ich bin da zunehmend ein Fan davon, das Ganze mit digitaler PR zu kombinieren. Und solche Inhalte bieten halt extrem gutes Futter, um auch zum Beispiel PR-mäßig mehr zu machen. Also ich sehe nur die Vorteile. Nachteil ist halt, ja, es ist sehr aufwendig. Man muss gucken, dass man sich da jetzt nicht reihenweise ähnlichen Content erstellt, weil man der Meinung ist, ach komm, da mache ich jetzt noch so einen kleinen Blogbeitrag daraus und poste da meine Meinung, sodass das nicht so ein bisschen wie so eine Facebook- oder LinkedIn-Page verkommt, ne, wo man einfach seine Gedanken teilt, sondern man sollte schon natürlich gucken, da mit einem gewissen SEO-Auge trotzdem noch drüber zu schauen und zu schauen, okay, macht das wirklich Sinn aus SEO-Sicht, da nochmal eine extra Seite zu erstellen oder kann ich das schon mit einer existierenden Seite abfrühstücken? Genau, aber ich sehe keine großen Nachteile, ich sehe eigentlich nur Vorteile und der größte Vorteil für mich ist, dass wir dafür sorgen, dass es wieder richtig, richtig guten Content gibt, der auch originäre Gedanken und Inhalte wirklich besitzt und von daher sollten wir das Thema auch wirklich, ja, mehr in unsere Workflows integrieren. Und wie wir das machen, da kommen wir jetzt dazu, glaube ich.
Genau, perfekte Überleitung. Lass uns mal drüber reden, wo wir oder welche Quellen es gibt, um diesen Information Gain zu erreichen, um diese neuen Infos zu finden. Lass uns da erstmal drüber reden in Bezug auf Inhalte. Nicht auf Themen, sondern auf Inhalte. Ja. Wenn wir also unser Thema haben, wir haben vielleicht schon bestehende Inhalte, URLs und wollen dort überarbeiten und nach diesem Konzept Inhalt hinzufügen. Ich würde einfach mal so die zwei, drei ersten reinwerfen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Quellen. Wir werden nicht alle jetzt hier komplett beschreiben und du kannst auch sehr gerne deine eigenen überlegen. Es gibt nämlich einfach fast unendlich Wege, wie du an Infos kommen kannst, die noch nicht im Internet rumfliegen. Und das Einfachste ist natürlich, gerade wenn du Solopreneur bist, bist du super nah an deinen Kunden. Du weißt, was die Fragen, was für Fragen per E-Mail kommen, was für Fragen in Coachings kommen, bei deinen Kursen, was auch immer du anbietest. Diese Sachen können dir was Neues bieten. Die können dir einfach zeigen, hey, guck mal, da fragen voll viele Leute aktuell nach, in meiner Branche redet da keiner drüber. Ja, dann schreib doch einfach drüber. Oder füg in deine bestehenden Inhalte mit ein zu Thema X, dass deine Kunden das und das immer wieder fragen und deine Gedanken dazu XY sind. Also das ist so zumindest mal als Solopreneur, finde ich, ein ganz, ganz einfacher Weg. In Teams musst du dann natürlich vielleicht mit dem Vertrieb reden, mal mit dem Produktmanager reden, sowieso extrem wichtig. Gerade du weißt es, Yannick, weil du ja mehr auch mit großen Firmen arbeitest und auch gearbeitet hast in ihnen, dass man als SEO nicht in seiner Kammer sitzt und man macht stur sein SEO, sondern man redet viel mit Leuten, die nah an den Konsumenten sind und nah an dem Produkt sind. Ja. Um Infos zu kriegen. Ne?
Ja, also eine richtig gute Quelle ist zum Beispiel der Customer Support oder bei manchen Unternehmen heißt es auch Customer Success Abteilung, die wirklich direkt mit den Kunden zu tun haben, die irgendwie Reklamationen bearbeiten, Fragen beantworten, egal ob über Social Media, also Instagram ist natürlich mittlerweile eine sehr gute Quelle, weil man da viel bekommt und auch auf anderen Social Media Kanälen ist sehr viel Bewegung dahinter, was die Kunden angeht. Man hat direkt mit dem Kunden Kontakt und kann da auch wirklich häufige Fragen sich notieren. Im idealen Fall hat man eine kleine Datenbank, egal ob das jetzt nur ein Google Sheet, eine Excel ist oder sowas wie Notion oder so. Na, da hat man dann zum Beispiel aufgeschrieben, hey, ich kriege immer wieder die Frage XY und darauf ist die Antwort das und jenes. Na, also das habe ich selber schon gemacht, teilweise mit den Startups, entweder wo ich selber direkt gearbeitet habe in-house oder mit denen ich schon zusammengearbeitet habe als Consultant und SEO-Betreuer, Berater im Endeffekt. Und das ist halt super wichtig, dass man da direkt mit den Abteilungen auch spricht, die den direkten Kundenkontakt haben. Und da kann man unfassbar viel wichtige Informationen rausziehen, die man dann auch in Content verarbeiten kann und nochmal hinzufügen kann, weil sich vielleicht dann Fragestellungen oder Probleme ergeben, die man beispielsweise durch eine normale Keyword-Recherche niemals rausgefunden hätte und die auch ChatGPT nicht weiß, weil es einfach nicht so krass obvious ist, dass die in der Datenbank mit drin ist, schon in der Datenbank von OpenAI. Und das ist zum Beispiel eine richtig, richtig gute Quelle. Und selbst wenn du ein kleines Startup bist, hast du ja mit deinen Kunden direkt zu tun. Und dann kannst du solche Quellen extrem gut nutzen.
Ja, und es gibt ja auch noch mehr Möglichkeiten. Also wenn du jetzt keine Kunden hast, kannst du ja oder keine großen Customer Success Stories oder Support-Anfragen, kannst du in Facebook-Gruppen gucken. Oder in branchennahen Foren. Gibt's immer noch tatsächlich, auch wenn man denkt, Foren sind ausgestorben? Nee, definitiv nicht. Wenn man mal reinguckt, die sind tatsächlich brutal frequentiert in vielen sehr nischigen Themen. Und ich meine, sonst Facebook, Social Media, auf Quora gucken, auf Reddit gucken.
Amazon-Bewertungen lesen, ne?
Genau, das sind alles so Sachen, die dir einen Vorteil bringen. Die sind dann zwar nicht so gesehen komplett neu im Internet, aber sie sind auf jeden Fall neu in der SEO-Welt deiner Branche, so würde ich es mal ausdrücken.
Und du kannst zum Beispiel dann auch, ne, das kreativ verknüpfen, dass du sagst, okay, guck mal, da in den Bewertungen wird jetzt immer wieder das geschrieben oder in dem Forum gibt es immer wieder das Problem und die diskutieren darüber. Und dann so ein bisschen die Kreativität, ne, ankurbeln. So, wie kann ich das jetzt cool und kreativ und auf neue Art in meinem Content verwursteln, sodass ich dann wirklich einen Mehrwert schaffe, indem ich praktisch Probleme, die jetzt vielleicht nicht meine eigenen waren, aufgreife und da irgendwie Lösungen anbiete. Und dann ersparst du ja anderen Leuten das extreme Reinwühlen in irgendwelche Foren-Threads. Und allein das ist schon Mehrwert.
Definitiv. Und es gibt ja auch noch andere Wege. Also du kannst ja wirklich, ich sag mal ganz grob, du kannst ja wirklich alles machen. Du kannst Webinaraufzeichnungen von dir nochmal angucken und schauen, was hast du da geredet, was haben Kunden gefragt nach dem Webinar. Du kannst eine Case Study machen. Du kannst dir überlegen, okay, zu dem Thema, wie kriege ich da originären Content? Zum Beispiel kann ich verraten, nochmal ein kleiner Pitch, auf seo-dodo.de kriegst du meinen Newsletter, da werde ich ausführlich berichten, wie mein KI-Experiment aktuell läuft, weil ich werde eine meiner Seiten, die ich habe, komplett, das Thema komplett einmal mit KI aufbauen und eine neue Seite aufbauen, die eben nur mit KI-Inhalten gefüttert ist, die ausgezeichnet sind als KI-Inhalte und dort gucken, wie das einfach aktuell bei Google ankommt, weil so ganz klar ist ja immer noch nicht, was jetzt passiert mit KI-Inhalten. Und sowas kannst du dann einfach machen. Daraus mache ich im Prinzip eine eigene Case-Study und habe originellen Inhalt, den sonst so gesehen keiner hat. Zumindest nicht mit eigenen Daten, so wie ich das jetzt habe. Und so kriegst du ja auf verschiedensten Wegen ganz, ganz viele Ansätze, was du einbauen kannst in deinen Inhalt. Und das kann ja auch dann in der Praxis so einfach sein, dass du ein Zitat einbaust. Baust den Zitatkachel in irgendeiner Form ein, von eurem Head of Product Management oder von eurem Customer Success Manager oder von dir, wenn du Solopreneur bist oder was auch immer, und zeigst so den Information Gain. Du zeigst so etwas Neues und sowohl die Leser als auch Google werden das auf jeden Fall honorieren. Das ist ja klar, wenn man mal was Neues liest. Ich bin immer happy, wenn ich in den Serps mal was anderes sehe als das Bestehende.
Definitiv. Und Expertenmeinung und Expertenzitat ist ein richtiges und sehr, sehr wichtiges Stichwort. Da kann ich auch mir jetzt mal aus der Praxis erzählen. Ich hatte vor Jahren mal eine eigene Website, einen eigenen Online-Shop zum Thema Bio-Matcha aus Japan, also ein Grüntee aus Japan, spezielle Grünteeart. Und da hatten wir ein kleines Familienunternehmen als Supplier, die Matcha angebaut haben in Japan, hatten mehrere Standorte. Also es war jetzt kein Zwei-Mann-Familienunternehmen, sondern es war schon ein bisschen größer, aber immer noch Inhaber, familiengeführt. Und wir hatten uns Gedanken gemacht, okay, natürlich eine Säule war Blog-Content, ne, SEO. Und da gab es verschiedenste Themen, da kannst du wirklich sehr, sehr viel schreiben. Und ein Thema war, wie schmeckt eigentlich Matcha? Ne? Wie sollte er schmecken? Wie schmeckt er gut? Wie sollte er nicht schmecken? Also wo kann ich Guten von weniger Guten unterscheiden? Und da hattest du dir die 15 SERPs, also die 15 Seiten in den SERPs angeschaut und wirklich jeder Beitrag war gleich aufgebaut. Jeder Beitrag hatte die gleichen Infos, die gleiche Schlussfolgerung, zum Beispiel, dass er nicht fischig schmecken darf oder nicht so nach Algen riechen sollte, ne, was manche leider tun, und so weiter. Also so, es war auch ein Konsens gegeben, wie Matcha schmecken müsste und wie er nicht schmecken müsste oder nicht schmecken darf. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, wie kann ich das Ganze jetzt aufs nächste Level heben, weil ich will jetzt nicht einfach nur schreiben, was die anderen schreiben. Habe mir damals, das war 2018, 2019, also schon eine Weile her, und habe mir Gedanken gemacht, wie komme ich jetzt an neue Infos? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine eigene Matcha-Plantage, also Teeplantage und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, okay, komm, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach mal den Inhaber beziehungsweise die Leute da an, die uns supplyen, die das Ganze zu uns schicken, die uns mit gutem Matcha versorgen, und fragt die einfach mal, hey, was könnt ihr mir sagen, was eventuell nicht so viele wissen, was da wichtig ist, und vor allem, gibt's irgendwelche Unterschiede im Geschmack, ne? Und dann kam mir na, vielleicht gibt's ja Unterschiede zu den Regionen, in denen Matcha angebaut wird. Weil in Japan hast du verschiedene Anbauregionen und es kann sein, dass da ja irgendwelche Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Und dann habe ich das alles mal rübergeworfen zu dem Matcha-Lieferant und habe gefragt, hey, gibt's irgendwelche Unterschiede, was kann er mir dazu sagen? Und er hat mir ein super, super Dokument zur Verfügung gestellt, welche Feinheiten und Unterschiede es in den verschiedenen Regionen gibt. Und genau das gab's nirgends. Niemand hat geschrieben, ob Matcha in verschiedenen Regionen anders schmeckt, der da zum Beispiel im Süden des Landes sehr, sehr tropisch geprägt oder zum Beispiel eher nördlicher, ne, wo es dann so Richtung Tokio geht, ist eine ganz andere Vegetation, da wächst auch Matcha, da kann man auch Matcha anbauen, also Tee anbauen, aber es ist halt eine ganz andere Klimazone eigentlich. Und tatsächlich gab es da auch Unterschiede und das haben wir dann in dem Content verarbeitet. Ich habe den zitieren dürfen, habe ihn dann noch mit Namen genannt und habe dann noch so eine kleine Map vorbereitet, wo ich dann nochmal gesagt habe, hier, wo Matcha angebaut wird und wo dann die Feinheiten sind im Geschmack. Und im Endeffekt hatten wir dann ein richtig, richtig cooles Content-Piece zum Thema Matcha-Geschmack und wie er schmeckt. Und das war so erfolgreich, dass er, ich habe es dir vorher gesagt, ich glaube 10, 12 Backlinks generiert hatte, ohne dass ich irgendwie Outreach machen musste oder so. Und hat natürlich auf Platz 1 gerankt. Wir wurden als Featured Snippet gerankt und auf Platz 1. Damals hattest du noch so ein Doppelranking. Da war das noch, die Deduplizierung heißt es, glaube ich, war noch nicht so wie heute. Und es war einer der erfolgreichsten Beiträge, hat uns am meisten Traffic geliefert und hat auch dafür gesorgt, dass dann Leute bei uns den Matcha gekauft haben daraufhin. Und das zeigt ja, wenn du dir so ein bisschen Gedanken machst und auch Experten von außen befragst, dass du da einen richtig, richtig guten Input bekommst. Und oft ist es so, dass wenn du die ganz lieb fragst und bittest und wenn du da wirklich auf Augenhöhe mit denen sprichst und dich richtig gut mit denen verstehst und da auch wirklich eine Beziehung knüpfst sozusagen, dass die dir dann das wirklich komplett kostenlos, freiwillig zur Verfügung stellen und sagen, ja klar, gar kein Problem, sage ich dir gerne was dazu. Und wenn du dann fragst, ob du die noch namentlich nennen darfst, dann, wenn die sagen, ja, ist kein Problem, dann hast du, das ist der Best Case überhaupt, ne, dann ist es wirklich optimal, das ist dann besser geht's gar nicht, wenn du die noch nennen darfst, dann hast du super fachlich versierten Input, wo du praktisch noch eine zusätzliche Quelle hast, die du angeben kannst mit dem Experten. Und das ist zum Beispiel, was ich immer wieder mache, was ich auch mit meinen Kunden gerade immer am Forcieren bin, was ich jetzt bei einem Kunden wirklich richtig gut umsetzen werde in Zukunft, weil wir da verschiedene Experten haben aus dem Themenbereich, den wir abdecken. Und das ist halt ein Beispiel, wie du Expertenmeinung richtig gut in den Content integrieren kannst.
Ja, super, super Praxisbeispiel mal. Und da sieht man auch, wie, ich sag mal, einfach es ist, wenn man erstmal die Idee hat. Also das Schwierigste an diesem ganzen Thema ist gar nicht die Umsetzung, sondern die Idee zu haben für diese Ergänzung des Inhalts. Und ich denke, ich gucke gerade mal auf meine Notizen, wir haben eigentlich für die Erweiterung des bestehenden Inhalts und für den Information Gain in bestehenden Inhalten und neuen Inhalten haben wir eigentlich erstmal so unsere Quellen genannt, ne?
Ja, also wie gesagt, man kann auch noch die Recherchequellen erweitern, indem man noch so Podcasts anhört zu dem Thema, Videos noch anschaut auf YouTube, vielleicht trotzdem noch mal irgendeine Fachliteratur ein bisschen recherchiert, also das über das Übliche hinausgeht und einfach auch noch eigene Erfahrung mit reinbringen. Wenn du merkst, du hast einen Beitrag geschrieben, der ist relativ trocken in Anführungsstrichen, dann kannst du dir überlegen, okay, habe ich dazu noch eigene Erfahrungen, habe ich eigene Erfahrungen gemacht, die ich noch einbringen kann, kann ich das Ganze noch in Infografiken irgendwie erweitern und umsetzen. Und na, ein Beispiel ist, auf LinkedIn schreibe ich auch immer wieder meine eigene Erfahrung. Ich schreibe dran, okay, Thema interne Verlinkung, was habe ich da für Erfahrungen gemacht, wie gehe ich das Ganze an? Und da bringe ich nochmal Praxisbeispiele mit rein und erweitere meinen sozusagen Content-Bubble im Bereich SEO um eigene Erfahrung, ne, weil wenn ich jetzt nur schreibe, ja, interne Verlinkung ist schön und gut, ne, musst du regelmäßig machen, dann bietet es aus meiner Sicht nicht so wirklich Mehrwert. Wenn ich jetzt aber schreibe, dass ich zum Beispiel mir jede Woche am Montag halbe Stunde, eine Stunde Zeit nehme, um interne Verlinkung für meine Kundenprojekte zu optimieren, um mir da Gedanken zu machen, dann ist das wiederum was, wo ich sage, hey, guck mal, da ist jetzt meine eigene Erfahrung, meine eigene Expertise mit drin, weil ich weil ich sage, wie ich es mache und nicht einfach nur sage, ja, du musst das regelmäßig machen, du musst interne Verlinkungen setzen und vorantreiben, sondern ich sage, hey, guck mal, wie ich das mache, ich setze mich hin, jeden Montag, jeden Dienstag oder sogar mehrere Tage in der Woche und nimm mir beispielsweise eine Stunde morgens und mach da die interne Verlinkung. So habe ich eine feste Routine, die ich einbaue und bringe dann da Mehrwert. Kleiner Shoutout an meinen LinkedIn-Kanal, wer dazu mehr Tipps haben möchte und auch regelmäßig mit eigener Erfahrung von mir gefüttert werden will, der kann mir gerne auf LinkedIn folgen. Profil verlinke mir einfach mal unten in die Shownotes zusammen mit deinem Newsletter und eventuell auch dem Google-Patent. Genau, und also du merkst, es ist nicht so schwierig, den Content so zu erweitern, dass du ein bisschen persönliche Note und ein paar neue Informationen reinbringst, wenn du sowieso schon bestehenden Content hast. Es ist jetzt kein Hexenwerk.
Nee, definitiv nicht. Und dass SEO kein Hexenwerk ist, erfährst du tatsächlich bei Yannick auf LinkedIn immer wieder. Zum Beispiel in seinem Post von letztens, wie du jeden Morgen mit 15 Minuten Arbeit im SEO langfristig besser rankst. Ich sag dir jetzt nicht, was das ist, und ich sag dir auch nicht, was er über die 10 häufigsten Fehler im SEO gepostet hat, die er aus seinen über 16 E-Commerce-SEO-Projekten gelernt hat. Das müsst ihr alles auf seinem Profil nachgucken. In diesem Sinne, folgt ihm auf jeden Fall auf LinkedIn. Es lohnt sich. Und wir springen im Prinzip mal weiter zu der zweiten Ebene, auf der wir Information Gain betreiben können. Wir haben jetzt ja durchgehend darüber geredet, wie wir unsere Inhalte, also auf URL-Ebene, erweitern können. Aber es gibt ja eben noch diese zweite Ebene, nämlich die Themen auf unserer Website zu erweitern mit Themen, die neu sind, die noch nicht so abgedeckt sind, vielleicht für viele noch gar nicht bekannt sind. Und das eine ist natürlich dieses klassische, sorry, dass ich das wieder reinwerfe, Thought Leadership Thema, also einfach neue Gedanken reinzubringen, was du dir denkst zu einem gewissen Thema. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Auch wenn das nicht selber rankt, und das müssen wir dazu sagen, häufig kann es passieren, dass die Themen und die Inhalte, die wir komplett in diesem Bereich erstellen, der neu ist, der außerhalb von dem Google Knowledge Graph, also von dem Wissensstand von Google ist, häufig ranken diese Sachen nicht für viele Keywords und bringen dir jetzt massig Traffic, weil ja auch viele Menschen dann nicht nachsuchen. Du kannst es dir ja denken, dass selbst wenn die Leute, die in deiner Branche die Experten sind, darüber noch nicht schreiben, dass vielleicht auch die meisten Konsumenten darüber noch nicht schreiben und die Leute, die danach suchen. Auf der anderen Seite kann es natürlich passieren, dass je nachdem, wo du deine Quellen hast, du Sachen beschreibst, die genau deine Konsumenten, deine Käufer, deine potenziellen Kunden ansprechen, aber die anderen Experten wissen davon nichts, weil sie eben nicht so klug sind und so vorgehen wie du. Und da kommen wir eben dazu, wo finden wir jetzt diese Themen, die im Prinzip am Rande dessen sind, was Google weiß zu der Branche und über die wir schreiben können. Und ich würde da jetzt einfach mal ein ganz einfaches Ding reinwerfen, das wir mit jedem beliebigen SEO-Tool machen können, nämlich die Zero-Volume-Keywords. Haben wir auch schon öfter drüber geredet, wir hatten, glaube ich, sogar eine dedizierte Folge dazu. Das sind einfach Keywords, die laut Tools kein Suchvolumen haben und somit für viele SEOs einfach weggewischt werden, als ist egal, bringt uns nichts. Und die sind häufig thematisch eben sehr spezifisch, sehr nischig oder auch Sachen, die noch nicht, aber vielleicht zukünftig diskutiert werden in der Branche. Und da ist auf jeden Fall ein ganz einfacher Weg, wie du dir einfach mal mit deinem Hauptkeyword in deinem SEO-Tool alle Keywords anzeigen lassen könntest mit 0 Suchvolumen oder 0 bis 10 oder sowas und dann mal schaust, ob sich da vielleicht Themencluster ergeben. Ich würde jetzt nicht für jedes einzelne Keyword anfangen, irgendwelche Inhalte zu produzieren, aber auch da kommt wieder das Thema Clustering ins Spiel, automatisiert oder händisch. Guck mal, ob da nicht 20, 30, 40 Suchanfragen sind, die sich auf das gleiche Thema beziehen, das aber so noch nicht wirklich beleuchtet wird in der Branche. Und schon hast du entweder den Inhalt für eine URL, für einen Inhalt gefunden, also das Thema für einen Inhalt gefunden, oder vielleicht bist du sogar auf Gold gestoßen und hast einen ganzen Content-Hub entdeckt, weil du da ein Hauptthema zu aufbauen kannst, eine URL mit einer Übersicht und dann noch ein paar Seiten drumherum, die weitere Unterthemen beleuchten. Das wäre für mich mal so ein ganz, ganz einfacher erster Weg, wie du solche Themen finden kannst. Ein weiterer Weg wäre, ich habe jetzt gedacht, Yannick macht weiter, aber ich werfe erstmal die nächsten rein, oder?
Ja, werf mal die nächsten rein, weil ich, ja, werf mal die nächsten rein, weil ich... Ja.
Das nächste Thema wären auf jeden Fall wieder, wie vorhin schon mal angesprochen, branchennahe Foren. Wenn du einfach mal schaust, was wird in diesen Foren, da musst du dich häufig anmelden. Das ist ein großer Vorteil, wenn du dich anmelden musst, weil viele Leute diese Mühe nicht sich machen und weil Google auch häufig keinen Zugriff hat auf die Posts innerhalb dieser Foren. Das heißt, du kannst dort sehen, was Leute interessiert, zum Beispiel mit meiner Budlife-Seite, wo es um Balkonkraftwerke geht, bin ich in vielen Foren, in denen es um PV-Anlagen geht. Und da werden auch Balkonkraftwerke diskutiert. Und da werden Fragen gestellt, die von sehr, sehr vielen Leuten frequentiert werden. Da werden viele Folgefragen gestellt. Es kommen viele Meinungen, viele Antworten. Und du findest, wenn du googelst, nichts zu diesem spezifischen Thema. Und da finde ich zum Beispiel sehr, sehr viel Inspiration, um neue Inhalte zu produzieren. Und auch da bist du dann wieder an dem Punkt, wo du möglicherweise ein Thema für einen Inhalt findest. Vielleicht findest du einen ganzen Content-Hub. Je nachdem. Auf jeden Fall lohnt sich das sehr. Genauso ist es auch bei Quora. Quaro? Welches ist?
Quora.
Und Reddit und so weiter. Da kannst du natürlich auch reinschauen. Ist natürlich crawlbar durch Google. Aber auch da gucken viele einfach nicht rein. Und das ist so im Prinzip das zweite, die zweite Quelle, wo ich nachschaue und nachschauen würde und dir empfehlen würde, nachzuschauen, um ja neue Themen zu finden, die eben, sag ich mal, neu sind, die an die Grenze pushen des Themenbereichs im SEO, die Grenze dessen, was Google kennt, was andere schreiben. Und wenn du das machst, bin ich mir A sicher, dass du für immer Content-Ideen hast, und mir B sicher, dass du auch in der Zeit der KI, der kommenden KI, mit Sicherheit weiterhin in der Lage sein wirst, konkurrenzfähig zu sein, auch wenn du nicht alles mit KI generierst und nicht so viel produzierst und mehr auf Qualität gehst als auf Quantität, was ja bei uns zwar eigentlich immer der Ansatz ist. Und ich glaube, damit habe ich auch, ich gucke gerade nochmal auf meine Notizen, aber ich glaube, das sind so die zwei Quellen, die ich auf jeden Fall nutzen würde für thematische neue Ideen.
Ja, was noch so eine sehr spezielle Möglichkeit wäre, ist zum Beispiel, man macht sich so ein bisschen auf die Suche nach aktuellen Studien, die es zu einem Thema gibt, was man so im Kopf hat, und liest sich, man muss jetzt nicht die komplette Studien durchlesen, aber man überfliegt die Studien und stellt fest, okay, da gibt's gewisse Themen, die da angesprochen werden in diesen Studien oder in dieser Studie, und bekommt dann eine Idee, okay, das Ganze nehme ich jetzt zum Anlass, um da vielleicht nochmal eine gezielte Keyword-Recherche zu machen für diesen Themenbereich oder für dieses Unterthema, was in Studien angesprochen werden, die irgendwie in meiner Branche kursieren. Na, das ist eine sehr, sehr spezielle Variante von einer Themenfindung oder Themengenerierung. Muss man mal gucken, ob das dann überhaupt zu seiner Branche oder zu seiner eigenen Nische überhaupt Sinn macht oder ob es da überhaupt Studien gibt. Aber das wäre zum Beispiel was noch sehr, sehr, was nicht viele machen, was eine sehr, sehr spezielle Maßnahme wäre und wo man aber richtig gute Themen eventuell findet, weil man dann auch dazu schon direkt Zahlen hat, ne? Und dann auch zum Beispiel mehrere Studien zusammenfassen kann, die irgendwie man dann kreativ kombinieren kann zu irgendwie Problemen, die sich daraus ergeben, Lösungen, die man selber findet oder selber dadurch kreiert und dementsprechend auch Studien nimmt, um die in die Praxis zu übersetzen und dann gleich zu sagen, hey, guck mal, aus diesen und jenen Studien lässt sich ja ableiten, dass wir in der Praxis dieses und jenes so umsetzen müssen oder dieses und jenes machen müssen. Und dann kannst du also praktisch theoretische Studien nutzen oder wissenschaftliche Studien nutzen, um direkt daraus ableiten zu können, was man in der Praxis dann umsetzen muss, ne? So praktikable Praxistipps, Praxisempfehlungen zu geben. Und das ist auch brutal guter Mehrwert, den du damit lieferst.
Das ist eine super Quelle, eine super Idee. Und in Zeiten von KI müssen wir auch so eine Studie nicht komplett durchlesen. Man kann die sich ja erstmal zusammenfassen lassen, um zu gucken, ob das passt. Und ich glaube, es ist auch unterschätzt, weil ich habe kurz drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, ist jetzt nicht für alle relevant, aber ich würde sagen, du findest fast in jedem Bereich irgendwelche Studien, die relevant sind. Sei das Ernährung, Sport, ja. Industrie. Und mit Ernährung, Sport und Industrie deckt man ja direkt schon mal sehr, sehr viele Themen ab, Unterthemen. Ich denke, da liegt sehr viel Gold vergraben, was noch keiner sich angeschaut hat. Deswegen fantastischer Tipp. Das werfen wir auf jeden Fall noch als dritte Quelle mit rein, um neue Themen zu finden. Und ich würde einfach abschließend, wenn du noch was hast, Janik, wirf's gleich gerne mit rein, von meiner Seite abschließend mit reinwerfen, wenn du jetzt noch nicht diese ganzen Quellen hast, wie Kundenbewertungen, Interviews, Umfragen, Case Studies, bau dir Workflows auf, dass du, wenn du in einem halben Jahr wieder eine Überarbeitung deines Contents vornimmst, dass du dann die Daten hast. Das Beste ist nämlich, wenn du deinen Content überarbeitest, anfängst zu recherchieren, sondern wenn du deinen Content überarbeitest, du auf deine Datenbank zurückgreifst. Datenbank ist hier ein großes Wort, das kann einfach ein Notizeneintrag sein oder ein Google Sheet, dass du darauf zurückgreifen kannst und dann merkst, ach stimmt, guck mal hier, vor 2 Monaten habe ich ein Testimonial gekriegt und da steht zu diesem Thema was drin, das werfe ich jetzt hier einfach mit rein. Das heißt, bau dir auf jeden Fall spätestens jetzt Workflows auf für die Quellen, die für dich relevant sind, um dort nach und nach Inhalte zu sammeln, die du zukünftig verwenden kannst. Dein altes Ich wird es dir auf jeden Fall danken, dass du diese Arbeit im Vorhinein gemacht hast. Und auch ich musste es selber machen. Ich habe das zwar für 2, 3 Bereiche, wie zum Beispiel automatisierte Testimonials mir einzufangen, aber da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Quellen, die mir jetzt auch erst bewusst werden, wo wir 2 das Thema mal so richtig tief beleuchten. Bau dir das auf für die Zukunft. Nicht immer muss man schon alles parat haben, man kann auch für die Zukunft planen. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr.
Ja, ich kann da noch anschließend noch einen Tipp geben. Also ich finde Notion da mega und Notion ist fast schon prädestiniert dafür, dass man da sich eine kleine Wissensdatenbank aufbaut mit guten Insights, die man selbst generiert hat oder die man irgendwo zusammengetragen hat oder mit jemand anderem generiert hat zusammen. Und da kann man sich dann auch so Tags setzen wie Themenbereich, ne? Beispielsweise, du bist jetzt ein Webdesigner und dann hast dann irgendwie Themenbereich Usability, Themenbereich keine Ahnung, irgendwas mit Technik oder so, ne, wenn es dann um technische Sachen geht, wo du dann Daten dazu hast oder Studien rausgefunden hast, ne? Und dann kannst du dir so einfach deine Datenbank sehr gut strukturieren, dass du eben, wie du Jonas gesagt hast, zu bestimmten Themen, übergeordneten Themenbereichen direkt weißt oder direkt filtern kannst, ah, guck mal, da habe ich zu Usability habe ich dieses und jenes, diese und jene Insights, die kann ich ja in dem neuen Beitrag kann ich die ja verarbeiten oder in dem bestehenden Beitrag kann ich ja diese und jene Erkenntnis noch mit einfügen. Und wie gesagt, das muss jetzt keine riesen Datenbank in irgendeinem Datenmanagementsystem sein, sondern mach dir ein Notion Board, mach dir eine größere Excel oder Google Sheet, das ist völlig ausreichend, aber ich persönlich finde da Notion super hilfreich und ja, bietet sich einfach total an.
Definitiv, ich werde auch gleich morgen eine aufbauen. Weil jetzt sind mir auch ganz viele Ideen gekommen, wie immer, wenn man drüber redet und das anderen erklärt, das Thema, kommt man selber auf ganz viele Ideen.
Ja, voll.
In diesem Sinne hoffen wir sehr, dass diese Folge dir geholfen hat und du jetzt nicht denkst, Information Gain ist einfach wieder irgend so ein Buzzword. Ja, das okay, vielleicht der Begriff selber, aber der Gedanke dahinter und auch das Google-Patent, das belegt, dass das definitiv von Google betrachtet wird, sollte dir eigentlich zeigen, wie wichtig das ist für deine Inhalte, die du schon hast und deine zukünftigen Inhalte. In diesem Sinne sag ich vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer abonnier natürlich den Podcast, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr, es hilft anderen, den Podcast zu finden. Und Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges Cooles, Neues mitnehmen. Und Quintessenz ist daraus, mach was Neues, mach nicht nur alles, was die anderen machen und nicht nur besser, sondern sei mal anders. Sei mal was Neues, mach mal was anderes, was die anderen nicht machen. Und ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen einen kleinen Gedankenstoß ankurbeln, um einfach besseren Content auf Google zu platzieren. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Folgen, die noch kommen und viel Spaß noch.